HR2 Kultur. Lebenswert.
An Christi Himmelfahrt mit Petra Diebold. Herzlich willkommen. Weißt du noch? Das ist der Einstieg in ein Gespräch über Erinnerungen. Darin kann man schwelgen, aber auch einen bitteren Zug um den Mund bekommen. Egal ob 20 oder 60, egal wie alt wir sind, wir haben immer schon eine ganze Zeit lang gelebt und eben auch vieles erlebt. Freudige Ereignisse und traurige Erfahrungen, positive Veränderungen, tiefe Krisen, Neuanfang und Niederlage, schöne Überraschungen und schmerzliche Verluste, Glücks- und Pechsträhnen. Und diese Erfahrungen und Erinnerungen, die bestimmen unser Leben. Aber auch unser Blick darauf bestimmt das. Was passiert ist, ist ja passiert. Aber wie wir drauf schauen, wie wir unser Leben und unsere Erfahrungen bewerten, das machen wir im Nachhinein. Und ob es dann ein Blick zurück im Zorn ist oder in Freude, in Frieden oder in Traurigkeit, das liegt auch eben in unserer Betrachtung. Und das ist unser Thema heute an Christi Himmelfahrt in HR2 Kulturgespräche am Feiertag. Mein Leben, der Blick auf die eigene Geschichte. Mein Gast ist Dr. Petra Altmann. Sie ist Autorin, gibt Seminare zur Arbeit an der eigenen Biografie, leitet also an zum Blick aufs eigene Leben und sogar dazu, es niederzuschreiben. Und wie immer freuen wir uns, wenn Sie unser Gespräch bereichern durch Ihre Erfahrungen in den kommenden 2 Stunden, durch Ihren Blick aufs Leben, Ihre Fragen, Ideen, Ratschläge. Und in den kommenden 2 Stunden ist unser Telefon für Sie freigeschaltet. 069 155 6126 ist die Nummer. Guten Tag, Frau Altmann.
Grüß Sie, Frau Diebold.
Schön, dass Sie aus München zu uns gekommen sind heute. Frau Altmann, fragen wir mal mit Ihnen an. Wenn Sie auf Ihr Leben zurückblicken, auf Ihr bisheriges, wie fällt Ihre Bilanz aus?
Also meine Bilanz ist sehr positiv. Natürlich gab es bei mir auch wie in jedem Leben Auf und Abs. Es gab hin und wieder auch mal einen Bruch. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, vor allem unter logotherapeutischen Aspekten, wir Logotherapeuten versuchen ja immer das zu sehen, was gelungen ist im Leben, da kann ich durchaus sagen, ich bin sehr zufrieden.
Erinnern Sie sich gerne an Ihr Leben? Denken Sie gerne zurück?
Ja. Ich denke sehr gerne zurück an Kindheit, Jugend, die sehr positiv war und ja eben an alle Phasen auch, die mir passiert sind. Inzwischen auch an manches, was ich damals, als es passierte, nicht so gemocht habe. Aber inzwischen kann ich es einordnen und sehe auch in der Regel, was da Positives daraus erwachsen konnte.
Sie motivieren ja Menschen auch dazu, ihr Leben aufzuschreiben. Haben Sie denn selber schon Ihre Memoiren geschrieben?
Nein, ich habe viele andere Bücher geschrieben, aber meine Lebenserinnerungen noch nicht. Das habe ich noch ein bisschen aufgeschoben. Vielleicht kommt es irgendwann. Im Moment ist es nicht dran.
Ist es nicht Ihr Thema? Ja, ich habe es gesagt, Sie motivieren Menschen dazu, sich mit der eigenen Biografie zu beschäftigen. Was meinen Sie denn? Warum ist es gut, sich sein Leben mal vorzunehmen und zurückzublicken?
Also da kann ich eine ganze Anzahl von Aspekten nennen. Einmal ist es gut, weil man dadurch auch dankbar wird und sieht, welche Schätze man geschenkt bekommen hat im Laufe des Lebens, die man so im Vorübergehen vielleicht nicht beachtet hat. Zum anderen ist es auch gut, wenn man unter Umständen ein bisschen Groll mit sich herumträgt und denkt, das hätte nicht sein müssen, dass man einfach auch die Chance hat zu sehen, es konnte sich eventuell was Gutes draus entwickeln. Und dann gibt es noch einen wichtigen dritten Aspekt, das ist der rote Faden, über den ja auch so gerne immer gesprochen wird. Und in der Tat ist es so, ich beobachte das bei meinen Seminarteilnehmern und den Menschen, mit denen ich arbeite, grundsätzlich, in der Regel gibt es einen roten Faden in jedem Leben. Wir sind uns dessen meistens nicht so bewusst, aber der Rückblick zeigt uns, ja, es wiederholen sich Ereignisse. Und dann kann man auch mal darüber nachdenken, warum das so ist und ob einem das so gefällt oder ob man vielleicht auch mal ein bisschen was ändern möchte.
Sie bieten ja auch Seminare an, wo man genau das mit Ihnen zusammen oder unter Ihrer Anleitung macht, nämlich mal das eigene Leben zu betrachten und dann aber auch sogar aufzuschreiben. Ja. Wie gehen denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach so einem, ich sag mal, Wochenende raus?
Also bisher habe ich es immer erlebt, dass sie alle sehr beglückt nach Hause gefahren sind, denn ein wichtiger Teil des Seminars ist auch, dass die Teilnehmer eine Geschichte über ihr Leben schreiben. Also wir suchen gemeinsam einen Aspekt des Lebens heraus, über den die Teilnehmer dann im Rahmen des Seminars auch schreiben. Ich leite sie an, ich gebe ihnen Hinweise zur Formulierung. Und das ist bisher jedem Teilnehmer gelungen, und zwar in erstaunlich positiver Art und Weise. Und das ist beglückend für mich natürlich, aber vor allem für die Teilnehmer, dass sie sehen, ich kann das, ja, ich schaffe das.
Hat sich dadurch deren Blick auf so ein Stück Leben vielleicht auch verändert?
Ich denke schon, ja, weil wir natürlich, wir sind ein Kreis von Menschen, die sich in der Regel nicht kennen. Und wir arbeiten in der Gruppe zusammen und jeder gibt auch so seinen Kommentar ab und versucht auch der Person, die ihr Leben da bespricht mit uns, ein paar Hinweise zu geben. Jeder unbedarfte Betrachter hat ja einen anderen Blick auf das Leben des anderen und sieht da Perlen, die derjenige vielleicht noch nie gesehen hat. Und das ist sehr bereichernd. Und die Menschen gehen sehr, sehr wertschätzend miteinander um. Es ist ein sehr vertrauter Rahmen, sodass also die Teilnehmer sich auch relativ rasch öffnen.
Sie haben uns neugierig gemacht, glaube ich, auf den Blick aufs eigene Leben. Sie haben auch ein Buch geschrieben, Mein Leben, der Blick auf die eigene Geschichte. Nein, so heißt nicht das Buch, so heißt unsere Sendung, aber das Buch heißt Das Buch meines Lebens, schreibe ich selbst, die eigene Geschichte erzählen. Genau, wir haben jetzt schon mal ein bisschen Themen gesammelt und genau diese Themen werden wir vertiefen in den kommenden 2 Stunden in HR2 Kultur. Gerne auch mit Ihnen, den Hörerinnen und den Hörern im Gespräch. Jacaranda, ein Stück des portugiesischen Gitarristen Pedro Joia. HR2 Kultur ist hier mit den Gesprächen am Feiertag an Christi Himmelfahrt heute. Herzlich willkommen dazu. Unser Thema in der Sendung Lebenswert ist auch das Leben. Mein Leben, der Blick auf die eigene Geschichte. Und im Studio ist Dr. Petra Altmann, sie ist Autorin und hat das Buch geschrieben, Das Buch meines Lebens schreibe ich selber. Das ist ganz konkret gemeint, Frau Altmann. Sie geben wirklich auch Tipps, wie man es angeht, wenn man sein Buch schreiben will. Auch darüber werden wir noch sprechen, aber es ist natürlich auch im übertragenen Sinne gemeint, oder?
Ja, durchaus. Also ich will damit auch sagen, dass wir natürlich auch Regie führen in unserem eigenen Leben. Es ist nicht alles vorgegeben oder Gott gegeben oder manche Menschen sagen, ich bin nun mal so und ich kann es nicht ändern. Also wir können durchaus sehr viel in unserem Leben steuern. Das heißt, wir sind überhaupt der Steuermann in unserem Leben und das will ich damit auch zum Ausdruck bringen.
Wenn man so zurückschaut, woran erinnert man sich, was sind Ihre Erfahrungen auch mit den Teilnehmern in Ihren Seminaren, was sind die Erfahrungen, woran erinnern wir uns eher, was bleibt eher in Erinnerung, das Schöne oder das Schwere?
Also das ist ganz unterschiedlich. Ich könnte das jetzt gar nicht generell sagen. Ja, es gibt Menschen, die schwere Schicksalsschläge erlebt haben und bei denen das natürlich dominant in Erinnerung geblieben ist. Aber andere, und vielleicht ist das auch der größere Teil, der vergisst das Schwere im Laufe der Zeit und es bleiben eigentlich die schönen Erinnerungen. Und das finde ich sehr heilsam und sehr tröstlich auch, ja, dass wir Dinge verarbeiten können und nicht unbedingt ein ganzes Leben mit uns rumschleppen.
Da guckt die Psyche eher auf die positive Seite, kann man das so sagen?
Ja, in etwa, ja.
Ich glaube, wir kennen das alle, Frau Altmann, so eine Situation, an die sich Beteiligte ganz unterschiedlich oder gar nicht erinnern. Also ich hatte das gerade, ich habe mit meinem Sohn über eine Situation gesprochen, da hat er mir was gesagt, was für mich ganz bedeutsam war. Und er hat sich überhaupt nicht mehr dran erinnert, weder an die Situation, noch dass er mir das je gesagt hat. Woran liegt das, was wir behalten oder vergessen?
Ja, das liegt daran, dass wir alle Individuen sind, dass wir jeder Mensch ist besonders, jeder Mensch ist eine eigene Persönlichkeit und jeder Mensch nimmt andere Dinge wahr als der andere. Deshalb erleben wir ja auch, wenn wir in Gemeinschaft sind, die Situation, in der wir uns befinden, unter Umständen sehr unterschiedlich. Ja? Der eine ist beglückt, der andere findet es vielleicht so lala und der dritte findet es gar nicht gut. Also es ist sehr erstaunlich, wie man Dinge unterschiedlich bewertet, aber das liegt eben daran, dass wir als Menschen unterschiedlich gestrickt sind, in Anführungszeichen, und unsere Erlebnisse natürlich uns zu der Persönlichkeit gemacht haben, die wir jetzt sind. Und jeder ist eine andere Persönlichkeit.
Und vielleicht andere Dinge einfach auch, unterschiedliche Dinge für uns dann wichtig sind.
Richtig, ja, genau. Ah,
dass
genau.
Sie uns da beeinflussen oder dann eben im Gedächtnis bleiben, weil das gerade so einen Punkt getroffen hat, der uns dann angeht.
Genau, und das hängt so zusammen mit dem, was wir erlebt haben. Also manch einer hat vielleicht dieses Erlebnis schon mehrfach gehabt, um das es sich handelt. Der andere erlebt es zum ersten Mal und findet es spektakulär. Derjenige, der das schon öfter hatte, sagt, naja, das kenne ich ja schon. Also es spielen so viele Komponenten mit rein, dass es gar nicht erstaunlich ist, ja, dass jeder das anders bewertet.
Was ist Ihr Eindruck? Erinnern sich Menschen gerne zurück oder haben die manchmal eher Angst davor, was da hochkommt oder was da vergraben liegt?
Das gibt es sowohl als auch. Also Menschen, die ein schwieriges Leben hatten oder häufigere Probleme, gravierende Probleme hatten, die tun sich manchmal schwer damit, das zu betrachten, vielleicht auch noch ein bisschen zu graben und es zu bewerten und vielleicht abzulegen. Es gibt aber auch Personen, die sagen, nein, jetzt erst recht, ich schleppe das jetzt schon eine ganze Zeit mit mir rum. Ich möchte jetzt einfach meinen Fokus darauf richten und versuchen zu erfahren, warum war das so. Und dann kann ich auch damit Frieden schließen. Und das ist so ein Prozess, der endet nie. Also ich habe Teilnehmer, die sind über 80 und die versuchen immer noch an sich zu arbeiten oder Dinge zu bearbeiten, die ihnen widerfahren sind. Und ich finde das wunderbar. Also das ist so so hoffnungsfroh auch, ja, dass man oder positiv, der positive Blick aufs Leben, dass man denkt, man lernt nie aus. Es ist in der Tat so, ja. Mhm. Und die wollen immer noch was lernen.
Es gibt ja aber auch so die Haltung, man muss die Vergangenheit auch mal ruhen lassen und nach vorne schauen, so im Sinn von vergeben und vergessen. Das kann doch auch schon gut sein mal, oder?
Natürlich, wenn man das betrachtet, auch diese negativen Dinge, das heißt ja nicht, dass man sie ständig in den Mittelpunkt stellen will, sondern im Gegenteil, manchmal muss man sich eine Sache einfach genau anschauen, um sagen zu können, okay, das war so, ich kann auch jetzt sehen, dass ich vielleicht selbst mich nicht recht verhalten habe in der Situation oder dass ich mich inzwischen geändert habe. Und dann kann man damit seinen Frieden schließen und sich versöhnen. Darum geht es ja im Endeffekt, ja, um die Versöhnung auch mit vielleicht negativen Ereignissen im Leben und um das Ablegen können dieser Ereignisse. Denn ansonsten, selbst wenn Sie sie in den Hinterkopf schieben oder in sich vergraben, sind sie ja noch da. Sie tragen die mit sich herum. Und deshalb ist es wichtig, dass Sie sie manchmal ausgraben und anschauen und dann ablegen können.
Würden Sie sagen, so eine Versöhnung oder so ein sich Aussöhnen mit der Vergangenheit oder mit schweren Phasen oder schweren Erlebnissen, Ereignissen ist nicht möglich, wenn man es nicht mal anschaut?
Ja, ich würde es fast so sagen. Ja, es ist zumindest sehr, sehr schwierig. Also das Betrachten, warum etwas war, so war, wie es war und warum einem Dinge passiert sind, ist schon ganz wichtig. Denn wir sind ja in einem ständigen Entwicklungs- und Lernprozess. Und wenn wir das nicht anschauen, dann können wir auch für die Zukunft eigentlich nichts daraus lernen. Ja. Mhm. Also ich bin ja auch Logotherapeutin und nach Viktor Frankl. Und Viktor Frankl hat ja auch mal gesagt, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Das will sagen, wenn ich mir das anschaue, was mir passiert ist, dann verstehe ich das in der Gegenwart besser als damals, als mir das passierte. Und deshalb ist es eben auch ganz wichtig, das anzugucken.
Und deshalb kann ich auch anders nach vorne leben quasi. Richtig. Wenn ich mir es angeschaut habe und daraus, wie Sie vorhin gesagt haben, gelernt habe.
Man kann lernen und Positives draus ziehen, auch positive Kraft. Das Negative arbeitet nicht ständig in einem. Das zieht ja auch Kräfte von einem ab, ja, indem es in einem rumort und diese Kräfte, die Ressourcen kann man anderweitig viel besser nutzen.
Was würden Sie denn sagen, Frau Altmann, was sind denn richtig gute Gelegenheiten, zurückzuschauen?
Ja, es gibt ganz, ganz viele Gelegenheiten. Oft ist es so, dass ein runder Geburtstag zum Beispiel so ein Anlass ist, zurückzuschauen. Ein Jubiläum, eine Hochzeit. Solche Daten sind vielfach Anlass, um zu sagen, okay, jetzt schaue ich mal zurück. Oder wenn jemand in die Rente geht, sowas. Also wenn das Leben sich wesentlich verändert, das sind oft so Zeitpunkte, an denen die Menschen sagen, so jetzt schaue ich mal, wie war es denn überhaupt bisher?
Mhm.
Da schaut man ja dann auch öfter mal auch für andere zurück. Gell? Ja. Aber es hat auch trotzdem wahrscheinlich immer was mit einem selber zu tun.
Ja, also wenn man jetzt beispielsweise einem Freund zum runden Geburtstag eine kleine Geschichte schenkt oder auch eine Rede schenkt, dann ist man ja selbst auch mit dieser Person verbunden. Und es hat natürlich auch mit einem selbst zu tun, auch wie man selbst die Dinge dann interpretiert und betrachtet und dem Freund darlegt.
Eine Freundin von mir, die hat ihrer Tochter ein Buch zum Geburtstag gemacht, zum 30. so ein Fotobuch. Und ich habe auch was davon gehabt, weil sie hat mir nämlich jeden Tag irgendwelche Fotos aus unserer gemeinsamen Zeit geschickt, also aus gemeinsamen Urlauben oder so. Das war ganz schön und so sind wir darüber auch nochmal ins Gespräch gekommen. Was war da? Wann war das?
Ja, das sind auch solche Anlässe, die sind doch wunderbar, dass man vielleicht Kontakte wieder aufleben lässt, die so ein bisschen eingestaubt sind. Also könnte auch zum Beispiel ein Klassentreffen sein, 20 Jahre Abitur, 30 Jahre Abitur, sowas, ja. Und man erinnert sich dann wieder, man hat die Menschen zum Teil seit dem Abitur nicht mehr gesehen und trifft sich wieder und klar kommt dann sofort das Thema, weißt du noch damals? Und das ist sehr beglückend, ja. Stimmt einen ja in der Regel auch freudig, weil man auch manches dann einfach mit einem Lächeln heute sehen kann, was einen damals betrübt hat.
Der schreckliche Lehrer, der einen vielleicht ungerecht behandelt hat oder sowas beim Klassentreffen.
Genau. Oder das Bibbern vor der Mathearbeit, ja.
Genau, da kann man dann später drüber lachen. Vielleicht auch wieder feststellen, wie unterschiedlich die Erinnerungen doch sind, wie unterschiedlich mein Lehrer auch wahrgenommen hat oder Situationen.
So ist es, ja.
Vielen Dank, Dr. Petra Altmann, bis hierhin Autorin, Logotherapeutin. Sie gibt Seminare, in denen sie motiviert, die eigene Geschichte aufzuschreiben. Und genau darüber sprechen wir auch gleich weiter hier in HR2 Kultur in den Gesprächen am Feiertag. Und gerne möchten wir natürlich auch mit Ihnen sprechen. Unsere Hörerinnen und Hörer sind herzlich eingeladen, sich einzumischen, einzuklinken, mitzureden. Wie ist es denn bei Ihnen? Erinnern Sie sich gern an Vergangenes oder gehören Sie eher zu denen, die sagen, ich lasse die Vergangenheit mal lieber ruhen? Und was sind bei Ihnen gute Gelegenheiten, sich das eigene Leben nochmal vorzunehmen? A Countess from Hong Kong. Musik aus dem gleichnamigen Film, komponiert von Charlie Chaplin und interpretiert von Thomas Beckmann und Kayoko Matsushita. Eine Aufnahme von 1989 war das. HR2 Kultur an Christi Himmelfahrt mit den Gesprächen am Feiertag in der Sendung Lebenswert. Und da geht es auch ums Leben heute bei uns und vor allem um den Blick aufs eigene Leben. Das Buch meines Lebens schreibe ich selbst, die eigene Geschichte erzählen. So heißt das Buch, das die Autorin Dr. Petra Altmann geschrieben hat. Und diese Aufforderung ist durchaus im übertragenen Sinne gemeint, aber natürlich auch ganz wörtlich, denn sie motiviert und leitet in Seminaren an, wie man seine eigene Geschichte schreibt. Und sie ist heute mein Gast hier in HR2. Frau Altmann, wir haben es kaum angesprochen, dass es auch ums Aufschreiben geht. Da haben wir schon den ersten Hörer in der Leitung und es ist der Herr Selzer. Guten Tag, Herr Selzer.
Ja, guten Tag, hier Clemens Selzer in Bad Homburg, aus Bad Homburg.
Aus Bad Homburg, ich grüße Sie und schönen Feiertag erstmal vorweg.
Ja, wünsche ich Ihnen auch. Sie haben mal wieder ein ganz wunderbares Thema gefunden.
Na, das hören wir aber gerne. Vielen Dank.
Ein Thema, das mich auch direkt betrifft. Ich bin jetzt 61 Jahre alt und beschäftige mich seit einigen Jahren mit der Arbeit an der eigenen Biografie und habe auch darüber geschrieben. Also für mich alleine geschrieben, nicht veröffentlicht oder so. Und ich kann jedem nur empfehlen, das auch zu tun. Man kann da ganz wunderbare, schöne Erfahrungen machen, manchmal auch bedrückend, aber der große Teil, den ich gemacht habe, zumindest der war der, dass ich sehr schöne Erfahrungen gemacht habe.
Das heißt, jetzt machen Sie uns neugierig. Was haben Sie denn für schöne Erfahrungen gemacht und was haben Sie daraus gezogen?
Ja, ich bin also so daran gegangen, dass ich chronologisch an meinem Leben angefangen habe zu arbeiten an der ganzen Sache. Bin natürlich noch lange nicht fertig, habe also bei der Geburt angefangen, und bin noch lange nicht heute gelandet. Es war dann so, dass ich zum Beispiel, ich habe das gleich zu Beginn das Krankenhaus besucht, in dem ich geboren wurde. Dieses Krankenhaus gibt es nicht mehr. Das ist heute ein ganz anderes ein Beratungsunternehmen. Ich bin da hingegangen, habe geklingelt. Der neue Besitzer hat mir den Kreissaal gezeigt, der früher der Kreissaal war. Ich habe also den Saal gesehen, in dem ich zur Welt kam. Ich habe die Kapelle besucht, in der ich getauft wurde. Und wir haben den Taufstein gefunden, über dem ich getauft wurde. Das war so die erste Erfahrung, wo ich dann gesagt habe, boah, das war eine tolle Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe. Dann habe ich mich mit meiner Zeit im Kindergarten beschäftigt. Der Kindergarten existiert auch nicht mehr, aber man hat mir gezeigt, wo das Archiv dieses Kindergartens ist. Ich bin dann dahin gefahren, wo das Archiv ist, habe ein totales Chaos vorgefunden. Also es ist nicht geordnet gewesen oder so. Aber ich konnte so einige Bilder finden über meine Kindergartenzeit. Habe mir an Namen geforscht von mit Kindern, die mit mir im Kindergarten waren. Es war erstaunlich, mit wem ich alles im Kindergarten war. Das wusste ich gar nicht mehr.
Ich wüsste das für mich ehrlich gesagt auch nicht mehr, Herr Setzer.
Das liegt ja schon über 50 Jahre zurück. Ne?
Ja, so ist es bei mir auch.
Und dann bin ich also in eine ganz wichtige Erfahrung, die ich gemacht habe, wo ich erstaunt war darüber. Ich bin in der Behindertenhilfe tätig, seit 40 Jahren. Und war immer der Meinung, du bist dazugekommen, du hast Zivildienst gemacht, nach dem Zivildienst hast du den Beruf gefunden und bist da eingestiegen, bist seit 40 Jahren dabei. Und da habe ich das beim Betrachten dieser Bilder habe ich entdeckt, so einfach war das gar nicht, wie ich dazu kam. Mhm. In meiner Kindergartengruppe waren ganz viele Menschen mit Behinderung. Mhm. Das war vor über 50 Jahren, da gab es schon Inklusion.
Mhm. Wir waren vielleicht, das waren zum Teil auch Kontergan-Kinder, gell? So war es bei mir auf jeden Fall.
Ja, da waren aber keine dabei. Ne? Das waren so auch Menschen mit Down-Syndrom zum Beispiel. Und dann ist mir eingefallen, ich hatte ja eine Nachbarin, mit der ich fast täglich zu tun hatte. Wir haben miteinander gespielt, wir haben im Kindergarten miteinander gespielt. Ich hatte mein ganzes Leben eigentlich Menschen mit Behinderungen um mich herum. Und ich bin davon überzeugt, auch das hat eine Rolle gespielt bei meiner Berufswahl.
Herr Selzer, das ist ja total interessant. Also Sie haben uns, glaube ich, einen guten Einblick gegeben, wie man da so auf die Spur kommt und was man entdeckt und wie sich das so weiterentwickelt. Ich bin jetzt ganz unsicher, ob Sie möglicherweise die Frau Altmann jetzt einfach mal arbeitslos gemacht haben.
Methoden erzählen. Ich bin nicht alleine darauf gekommen. Ich habe auch einen Kurs mitgemacht über biografische Zeit. Und ich mache auch diesen Kurs weiter mit. Das ist ein Dauerkurs, der läuft weiter mit einer Gruppe. Und das war schon wichtig, dass ich auch diese Begleitung habe. Das hat so eine Rolle gespielt. Es gibt auch manchmal Ereignisse, die einem so beschäftigt haben, wo es wichtig ist, dass man mit jemand reden kann. Und dann noch eine Sache habe ich, mir ganz wichtig ist. Gerade in diesem Kurs, in dem ich da mitgemacht habe, da waren Menschen dabei, die hatten die Mitteilung vom Arzt erhalten, dass sie an Demenz erkrankt sind. Also dass sie wahrscheinlich in nächster Zeit irgendwann stärker mit an Demenz erkranken und haben deshalb den Kurs besucht, um das aufzuschreiben. Und ich hab einige verfolgt, die dann auch im Laufe der 5 Jahre wirklich an Demenz erkrankt sind. Und dieses Schreiben hat ihnen auch geholfen. Mit dem, was sie aufgeschrieben haben, konnten und können die Therapeuten heute arbeiten mit ihnen. Die also Erinnerungen aufarbeiten, weil Menschen mit Demenz leben ja sehr oft in der Vergangenheit. Und wenn das alles aufgeschrieben ist, das wusste ja niemand. Ja?
Herr Selzer, die Frau Altmann möchte auch was dazu sagen. Vielen Dank erstmal für alles, was Sie uns da erzählt haben. Das waren ganz viele tolle Anregungen. Vielen Dank und Ihnen noch einen schönen Tag.
Ja, wünsche ich Ihnen auch noch.
Danke.
Ja, Herr Selzer, ich danke Ihnen auch für den Anruf und für Ihre positiven Aussagen. Sie bestätigen die Erfahrungen, die ich selbst eben auch mache in meinen Seminaren. Sie sind ja da offenbar ganz akribisch rangegangen und haben mit der Geburt begonnen und die Schauplätze sogar besucht. Dafür benötigen Sie natürlich die entsprechende Zeit. Die hat nicht jeder. Das möchte ich jetzt an der Stelle auch ganz gerne mal sagen. Man muss sich auch nicht gleich den ganzen Brocken des Lebens in Anführungszeichen vornehmen, sondern man kann auch mit kleinen Etappen, mit kleinen Bausteinen arbeiten. Dazu kommen wir vielleicht nachher auch nochmal. Aber das, was Sie eben jetzt erzählt haben, kann ich nur unterstreichen, dass es eben wunderschön ist, wenn man sich erinnert und auch teilweise vielleicht schmerzlich, aber dass dieser Schmerz sich lohnt, weil der Schmerz auch nur geheilt werden kann, wenn man den an die Oberfläche bringt. Und dann zu diesem Thema Demenzkranke, das ist ganz, ganz wichtig, denn diese Menschen erinnern sich oft an Phasen, die schon länger vorbei sind, aber man kann das Gedächtnis mobilisieren, indem man sie anregt, auch davon zu erzählen oder vielleicht auch sogar darüber zu schreiben. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und der letzte Aspekt, den Sie auch bestätigt haben, ist der rote Faden im Leben, den Sie entdeckt haben, dass Sie eben mit Menschen mit Behinderung schon von der Kindheit an zu tun hatten. Ja, also ich kann Sie nur ermuntern, weiterzumachen. Vielleicht hören wir dann irgendwann mal von Ihnen, wenn Sie die ersten 30 Jahre bearbeitet haben.
Ja. Das wäre eine gute Gelegenheit. Vielen Dank, Herr Selzer.
Ja. Dankeschön.
Ja. Alles Gute und weiter viel Erfolg beim Schreiben.
Ja, vielen Dank.
Danke. Ja. Frau Altmann, das war ja jetzt eine bessere Werbung, geht ja gar nicht für die Biografie-Seminare richtig, ja. oder für die Schreibseminare. Was ist in Ihrer Erfahrung, was verändert sich denn, wenn man die eigene Geschichte eben oder Geschichten aus der eigenen Geschichte nicht nur erzählt, sondern auch aufschreibt, also wenn man es schwarz auf weiß hat?
Das ist ganz wichtig, meines Erachtens, weil man hat sie im Blick, ja. Also man hat sie auf dem Blatt, man kann es betrachten. Also das ist eine Form der Selbstdistanzierung. Davon sprechen wir in der Logotherapie auch. Diesen Begriff hat Viktor Frankl geprägt. Also sozusagen sich neben sich selbst zu stellen und sich von außen zu betrachten und die eigenen Verhaltensweisen zu betrachten. Und das Schreiben ist auch eine Form der Selbstdistanzierung. Distanzierung. Wir holen die Ereignisse aus unserem Gedächtnis heraus und wir legen sie auf das Blatt, wir schreiben sie aufs Blatt und können sie anders betrachten, als wenn wir sie nur ständig in unserem Kopf kreisen lassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Dinge werden ganz anders bewertet. Ja? Und wir müssen uns auch, bevor wir sie zu Papier bringen, natürlich gründlich überlegen. Wir müssen überlegen, wie formuliere ich das? Wie bringe ich das zu Papier? Und alleine dieser Prozess, der regt das Denken an und vielleicht einen anderen Blick auf das, was man erlebt hat.
Und da kommt ja auch der Austausch mit den anderen Teilnehmern noch dazu, oder?
Außerdem, ja. Außerdem ist es auch so, wenn man also negative Ereignisse mit sich herumträgt und man bringt sie ja dadurch auch nach außen. Das kann auch eine Form des Entgiftens sein, wie wir sagen. Ja. Das ist so ein ganz anschaulicher Begriff. Ich hole dieses Ereignis aus mir heraus und bringe es auf das Papier. Es ist damit nicht vergessen, aber ich trage es unter Umständen eben nicht mehr mit mir herum. Und das ist ganz wichtig.
Das, was Sie mit Selbstdistanzierung auch beschreiben.
Genau, ja.
Nun war der Herr Selzer, der uns angerufen hat, ja schon ganz weit. Der schreibt ja auch schon und geht ganz weit zurück. Ist denn ansonsten, wer zum Beispiel Tagebuch schreibt, ist der schon besser dran? Fällt diesem Menschen oder fällt solchen Menschen dieses Schreiben des eigenen Lebens dann vielleicht auch leichter?
Die haben natürlich schon eine gewisse Erfahrung, aber meine Seminare zeigen mir immer wieder, dass auch Menschen, die keine Erfahrung im Formulieren von umfangreicheren Texten haben, durchaus imstande sind, wundervolle Texte zu schreiben. Also ich bin selbst immer wieder begeistert, was am Ende des Kurses dann da zum Vortrag gebracht wird.
Das ist doch sehr ermunternd. Dankeschön, Petra Altmann, bis hierhin.
Ich danke auch.
Und ich sage ja schon mal, die Webseite, wo Sie auch die Seminare von Frau Dr. Altmann finden, ist www.dr-petra-altmann.de. Ja, und ich möchte Sie auch wieder auffordern, mitzureden bei uns in der Sendung Lebenswert Gespräche am Feiertag. Wir freuen uns auch auf die Gespräche mit Ihnen, den Hörerinnen und Hörern in HR2 Kultur. Wie ist es denn bei Ihnen? Könnten Sie sich vorstellen, Ihre Geschichte aufzuschreiben? Oder haben Sie es vielleicht auch schon mal probiert und angefangen damit, wie der Herr Selzer eben? Und wem würden Sie es vielleicht auch gerne zu lesen geben? Monty Alexander und Freedom Street war das gerade. Sie hören HR2 Kultur an Christi Himmelfahrt. Ich hoffe, Sie haben einen schönen Feiertag, vielleicht ja auch im Kreise von lieben und vertrauten Menschen, mit denen Sie so ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen, so unter dem Motto, weißt du noch, erzähl doch mal. Diese Vergangenheit, die ist nämlich unser Thema in der Sendung Lebenswert. Wir blicken aufs Leben, wie man es erlebt und lebt. Mein Leben, der Blick auf die eigene Geschichte, so haben wir das Thema genannt. Und im Studio zu Gast ist Dr. Petra Altmann. Sie ist Autorin und Motivatorin. Auch sie regt nämlich an zum Aufschreiben der eigenen Geschichte. Das Buch meines Lebens schreibe ich selbst, die eigene Geschichte erzählen, heißt ihr Buch. Ein Kapitel darin ist auch den roten Faden erarbeiten. Da haben wir ja gerade eben schon ein bisschen drüber gesprochen. Und wir haben eine Hörerin. Frau Pohlmann. Guten Tag, Frau Pohlmann.
Jawohl, ich bin Veronika Pohlmann. Ich rufe aus Heidelberg an.
Aus Heidelberg. Und, schönen Feiertag, ja. Frau Pohlmann.
Dankeschön, ja, danke. Und ich bin Jahrgang 35, 82 Jahre alt. Und ich bin eine banale Deutsche aus Ungarn, eine Vertriebene.
Und Sie haben auch angefangen zu schreiben, Sie haben auch angefangen zu schreiben,
lange,
Frau Pohlmann?
Schon lange, ja. Ich habe das anders. Wir haben unseren Sohn durch einen Motorradunfall verloren und ich bin nicht mehr zurechtgekommen. Mhm. Und dann habe ich mich in meine Kindheit zurückversetzt, wie einfach, wie herzlich, wie viel Nestwärme man hatte, wie viel Geborgenheit, wie arm man war. Und das habe ich also alles niedergeschrieben und so auf Zettel hinher. Und dann habe ich mich auch wieder nach drei, vier Jahren etwas erholt. Wir hatten ja noch einen wunderbaren Sohn, aus dem dann auch sehr viel geworden ist, weil ich ja nun wirklich sehr schlecht dran war. Und jetzt hat das immer Form angenommen. Das hätte ich so nicht gedacht. Und dann habe ich 2008 begonnen, alles, also ich habe das alles auch bebildert, wie man eben Comics auch macht. Und jetzt müsste ich dann einen guten Verlag haben oder was auch immer, dass diese wunderbare Menschenschlag, ja, dieser einfache, arme Menschenschlag von Ungarn, dass man weiß, wie man gelebt hat, dass man auch glücklich ist. Und ja, und dann bin ich halt in Heidelberg als 11-jähriges Mädchen angekommen und habe dann über alles Heidelberg geliebt und nur gestaunt und alles. Das wäre dann die zweite Folge. Also ich war ewig.
Oder gibt es gleich mehrere Bücher offenbar zu schreiben? Zum Verlag kann die Frau Dr. Altmann vielleicht gleich was sagen. Aber ich würde Sie gerne noch mal fragen, dieses Aufschreiben, so wie ich Sie jetzt verstanden habe, war das ein richtig heilsamer Prozess, der Sie auch ein Stück weit aus der Trauer, der Ihnen herausgeholfen hat aus der Trauer?
Ja, hat mir es hat mir herausgeholfen. Mhm. Wobei ich auch sagen muss, es ist mein Mann bei mir geblieben, weil ich war ganz schlecht dran, ganz schlecht, ja. Und ich habe auch wieder arbeiten können. Und der andere Sohn hat im zweiten Bildungsweg Physiker geworden und alles. Und ist alles so gut geworden. Und ich möchte nicht sterben, bevor diese Geschichte. Ich will auch eine Erzählstube, eine banale Erzählstube mitten in der Heidelberger Altstadt am liebsten haben. Aber ich habe auch gar nicht die Mittel dazu. Ja, ich habe sie einfach nicht. Und ganz nah war mal am Dokumentieren von einer Journalistin, Anne-Barbara von Toschinger aus dem ZDF. Und dann bin ich krebskrank schwer geworden und man hat halt gedacht, ich sterbe, aber ich lebe noch.
Und Sie haben,
wie Sie hören.
Und Sie haben auch ein Ziel. Frau Pohlmann, ich glaube, die Frau Altmann mir gegenüber, die kriegt ganz leuchtende Augen, wenn Sie erzählen, oder Frau Altmann?
Ja, Frau Pohlmann, grüße Sie. Ja, ich finde das bewundernswert, dass Sie in dieser schwierigen Situation durch das Schreiben, wenn ich Sie richtig verstehe, über Ihre Kindheit auch wieder Kraft gewinnen konnten.
Ja, das ist,
ist genau das, was ich auch immer wieder bei den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, beobachte, dass sie eben sehen, ja, das ist eine ganz schwierige Phase, in der ich mich befinde oder die ich durchlebt habe, aber ich habe Wurzeln, die so positiv sind und die mich stärken können, auch in der Krisensituation. Und das freut mich sehr, dass Sie durch das Schreiben einfach auch wieder weiterleben konnten.
Anfangs habe ich Thomas jeden Tag einen Brief geschrieben.
Ja.
Und die habe ich dann zugelassen bis 2008. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe alles umgeschrieben. Ich nenne es, bei uns ist noch ein bisschen viel Österreichisches dabei, Ich nenne es, ich habe es ins Reine geschrieben,
Und den Begriff kenne ich.
Ja.
Ich komme aus Bayern. Ich kann Sie nur auch ermuntern, weiterzumachen. Mhm. Also das Schreiben von Briefen, das ist auch etwas sehr, sehr Heilsames. Ja. Das habe ich auch schon mit einzelnen Klienten so gehandhabt, die einfach einen Menschen hatten, den sie verloren haben oder mit dem sie etwas noch ins Reine bringen wollten. Dieser Mensch war nicht mehr greifbar aus verschiedenen Gründen. Und dann ist das Briefeschreiben so, als wenn man noch mit diesem Menschen auch sprechen kann. Das ist eine sehr, sehr gute Art und Weise. Vor allem ist es auch bewältigbar. Einen Brief kann jeder schreiben. Ja, das ist etwas anderes, als wenn ich mir vornehme.
Natürlich habe ich eine einfache Sprache, so wie ich einfach bin. Ich habe ja nur 3 Volksschulklassen in Heidelberg gehabt, war 11 Jahre alt. Niemand konnte mir groß helfen, und habe es dann, hab's dann doch gut gemacht.
Ja, das
sehr
ist
aufmerksam war und eine hohe Beobachtungsgabe hatte und
die einfache Sprache, das, was Sie mit einfach bezeichnen, das ist vermutlich nicht so. Denn wenn Sie täglich etwas geschrieben haben, dann haben Sie sich mit Sicherheit sehr, sehr gut weiterentwickelt sprachlich.
Ja, ich bin eine strenge Radiohörerin, eine ganz strenge. Und unsere einfache deutsche Sprache kommt genau 6 Minuten freitags in einfachen Nachrichten, in einfacher Sprache. und man soll das Einfache doch machen. Ich habe mich immer so aufgeregt, wenn ich Fremdwörter gehört habe. Ich habe sie nicht verstanden. Ich habe als Kinder geweint und alles, ja?
Ja.
Und die einfache Sprache ist doch so wunderbar und die, auch, gell?
Ja, da haben Sie recht, ja. Frau Pohlmann, ja. Ich habe nur eine Idee, für die Sie vielleicht einfach mal als Anregung aufgreifen können, weil Sie sagten, Sie möchten so gerne Ihre Erlebnisse, Ihre Erinnerungen auch veröffentlichen. Nun ist das mit dem Buch, das, also mit einer Gesamtbiografie ist es sehr schwierig. Aber wie wäre es denn, wenn Sie einfach einzelne Geschichten, die Sie aufgeschrieben haben, mal der Tageszeitung in Heidelberg zur Verfügung stellen würden?
Hat man mir nicht geantwortet. Aha. Das habe ich schon vor 10 Jahren getan, ja.
Okay. Ja. Vielleicht sollten Sie es einfach nochmal versuchen, dass Sie...
Versuche alles, weil jeden Tag bete ich, dass ich noch weiterlebe.
Ja, haben Sie denn jemanden, mit dem Sie das auch besprechen können, und eine Person, der Sie die Texte gegeben haben?
Meine geliebte Cousine, die 12 Jahre älter war, die war mein lebendiges
Rezensentin. Ja, Frau Pohlmann, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie doch da irgendwann Erfolg haben. Ich glaube, dass der Rat von der Frau Altmann war, eben nicht nachlassen im Bemühen, da weiterzukommen und tatsächlich auf das Veröffentlichen.
Ich bin auch sehr streng zu mir, Also
Das merke ich schon, dass Sie da und dass Sie auch so einen Lebenswillen haben und sagen, ich möchte das gerne weiter aufschreiben, dass Sie das ein Stück am Leben hält. Ja. Frau Pohlmann, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf.
Das freut mich auch.
Ja, und uns freut es, dass Sie angerufen haben. Herzlichen Dank.
Alles Gute und toi, toi, toi.
Alles Gute. Schönen Tag. Dankeschön.
Danke, wiederhören.
Frau Altmann, wir haben jetzt 2 Hörer gehabt, die schon angefangen haben zu schreiben, aber man kann ja unmöglich alles aufschreiben, was man so erlebt hat. Ja. Es geht ja da auch wieder so um den roten Faden, über den wir gleich nochmal weitersprechen werden. Wie gehen Sie das denn an mit Ihren Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Seminar?
Ja, ich ich arbeite in der Regel mit der sogenannten Kassenbon-Methode, so habe ich das mal genannt. Also ich gebe den Teilnehmern einen Streifen von diesen Kassenbon-Rollen, die jeder kennt, und bitte sie, dass sie die Etappen ihres Lebens da in Stichworten erstmal aufschreiben. Und also Kindheit, Herkunftsfamilie, Jugend, Berufswahl etc. pp. Und dass sie darunter in Stichworten schreiben, was war negativ, aber besonders auch ausführlich beschreiben, was gab es an positiven Dingen in dieser Lebensphase. Wir können natürlich in den Tagen des Seminars nicht von den ganzen Personen, die dort teilnehmen, das komplette Leben bearbeiten, aber wir suchen gemeinsam bei jedem Teilnehmer eine Lebensphase aus, die wir bearbeiten innerhalb des Seminars und über die der jeweilige Teilnehmer dann auch schreibt. Das ist so ein Bausteinsystem. So kann jeder für sich erstmal einen Text erarbeiten, kann Erfahrungen mit dem Schreiben machen und hat eine fertige Geschichte, die er mit nach Hause nehmen kann. Und das ist doch schon mal ein wertvoller Grundstock. Auf diese Art und Weise kann man dann auch weiterarbeiten, dass man einzelne Geschichten des Lebens aufschreibt. Und das muss auch nicht chronologisch sein, sondern man erinnert sich an gewisse Dinge mehr als an andere und vielleicht beginnt man einfach mit diesen Dingen. Und allmählich entsteht da ein Puzzle und das Puzzle wird am Ende ein ganzes Bild.
Vielen Dank, Frau Dr. Altmann. Petra Altmann ist im Studio in hr2 Kultur in der Sendung Lebenswert. Und wir laden Sie auch herzlich ein, mit uns zu sprechen über Ihre Erinnerungen. Erinnern Sie sich gerne an frühere Zeiten oder lassen Sie doch lieber die Vergangenheit ruhen? Nehmen Sie sich Zeit für Erinnerungen oder kommen die einfach so mal angeflogen und konservieren Sie auch Erinnerungen, sammeln Sie vielleicht Souvenirs. Das Buch meines Lebens schreibe ich selbst, die eigene Geschichte erzählen. So heißt das Buch, das Dr. Petra Altmann geschrieben hat und sie ist heute zu Gast in hr2 Kultur und in der Sendung Lebenswert. Und da passt es natürlich sehr gut, wenn wir uns mit dem Leben und dem Blick aufs Leben befassen. Das tun wir gerne auch mit Ihnen, den Hörerinnen und Hörern, zusammen. Sie können uns anrufen im Studio und mitreden über Ihre Erinnerungen, wie gern Sie sich erinnern, woran Sie sich erinnern, wie Sie mit Ihren Erinnerungen umgehen, ob sie die richtig pflegen, ob die angeflogen kommen oder ob sie sich richtig Zeit nehmen auch für ihre Erinnerungen. 069 155 6126 ist unsere Nummer. Mein Leben, der Blick auf die eigene Geschichte ist unser Thema. Wir haben viel schon übers Schreiben gesprochen, Frau Dr. Altmann. Sie geben da ja auch Seminare, leiten Leute an, wie sie ihre eigene Geschichte aufschreiben können. Und auch Herr Steffenhagen, der uns angerufen hat, hat Erfahrungen mit dem Schreiben. Guten Tag, Herr Steffenhagen.
Ja, guten Tag.
Grüße Sie. Schönen Feiertag wünsche ich Ihnen.
Ja, herzlichen Dank.
Herr Steffenhagen, Sie haben auch schon angefangen zu schreiben.
Ich bin schon fast fertig.
Oh, wie weit sind Sie?
Ich habe quasi Privatbereich, Berufsbereich noch so Sonderfälle als Abgabe. Es sind nur noch zwei kleine Kapitel, die ich noch abschließen muss und dann habe ich es fertig. Ich arbeite aber auch schon seit Jahren dran.
Aha, seit vielen Jahren demnach.
Ja, mit Unterbrechung zwischendurch. Mhm. Das hängt auch mit meiner Vita zusammen, also mit meinem Lebensablauf zusammen. Mhm. Weil meine erste Ehe wurde mit 41 Jahren, nach 41 Jahren geschieden. Und ich hatte schon im ersten Teil angefangen zu schreiben. Und dann kam die Unterbrechung und nachdem ich dann wieder jetzt neu, ich bin wieder verheiratet, mittlerweile wieder seit 15 Jahren verheiratet, und da habe ich gesagt, jetzt schreibst du mal weiter.
Grüße, Herr Steffenhagen. Ich würde Sie gern fragen, in welchem Alter haben Sie denn begonnen zu schreiben?
Ich glaube, das war 63 oder sowas.
Aha, also seit knapp 20 Jahren schreiben Sie?
Ja.
Und wie häufig schreiben Sie? Haben Sie so einen richtigen Schreibplan?
Das
oder?
Immer von meiner Lust dazu ab.
Ja.
Und auch von dem Kapitel, die ich bearbeite. An manche Kapitel habe ich mich nicht so richtig herangetraut.
Ja.
Und die habe ich dann ein bisschen vor mir hergeschoben, aber auch dann irgendwann bearbeitet. Also die ich zurzeit, den Abschluss, da bin ich jetzt flott dran, weil das ist ein Kapitel, wo ich sage, okay, da habe ich keine Probleme mehr, mich damit auseinanderzusetzen. Aber es gab natürlich auch schwierige Kapitel.
Ja, natürlich, wie in jedem Leben. Jedes Leben hat Auf und Abs. Sind Sie chronologisch vorgegangen oder haben Sie erstmal sich die Sachen rausgesucht, über die es einfacher war zu schreiben für Sie?
Ja, also ich hatte von Anfang an die Vorstellung, okay, mein Berufsleben war spannend, deswegen wollte ich das auch mal machen. Mein Privatleben hat sich dann als sehr wechselvoll herausgestellt nach der Scheidung. Mhm. Aber damit habe ich auch angefangen, das Erste. Und ich habe das erstmal chronologisch angefangen, erstmal mit dem Privatleben. Und habe das fast bis zum Ende durchgezogen, ja. Mhm. Ich bin übrigens noch eine Erklärung, dass ich bin blind geworden.
Ah, so.
Ja, das kommt noch dazu.
Ja.
Ich versuche jetzt auch als Blinder den Text zu erfassen und aufzuschreiben.
Ja.
Okay, und ich habe es chronologisch, aber ich habe zwischendurch immer wieder mal umstrukturiert. Ich habe dann erstmal gesagt, das kommt rein, das kommt woanders hin.
Ja.
Also ich habe sehr viel nochmal an der Struktur dieser Aufzeichnungen gefeilt.
Ja, also das ist ja völlig normal. Was ich aber immer mit meinen Klienten auch bespreche, ist, dass man am Anfang eine Gliederung erstellen sollte, die so detailliert wie möglich sein sollte. Die Gliederung ist, auch wenn ich selbst Bücher schreibe, für mich das Wichtigste eigentlich, weil da entsteht sozusagen vor dem inneren Auge schon der rote Faden des Buches. Und das ist auch eine Leiter, an der man sich entlang hangeln kann, auch wenn man irgendwann mal nicht mehr weiter weiß, dann schaut man auf die Gliederung, aha, jetzt wäre das der nächste Schritt. Also das ist für mich immer das Wesentliche, das versuche ich auch meinen Teilnehmern immer beizubringen, weil ich damit sehr, sehr gut arbeiten kann und auch sehe, dass andere damit klarkommen. Aber dass man am Ende dann nochmal strukturiert, auch vielleicht nochmal umschichtet und sowas, das ist völlig normal. Also ich finde es bewundernswert, dass Sie als blinder Mensch dies tun. Haben Sie jemanden, mit dem Sie das zusammen machen oder auch jemand, der Ihre Texte liest? Haben Sie eine Begleitung?
Ich habe nur Teile meiner Texte mal zum Lesen weggegeben.
Ja.
Ansonsten sind die jetzt nur bei mir zu Hause.
Ja.
Ich habe jetzt, blind bin ich seit 10 Jahren, das heißt vorher, ich habe ja auch geschrieben, als ich noch sehen konnte. Jetzt bei der Erblindung, nach der Erblindung, da habe ich jemanden, der hilft mir, aber das ist in der Form, ich schreibe das handschriftlich auf ein Blatt Papier unter einem Lesegerät und dann kommt eine Assistentin zu mir und die kommt einmal die Woche und immer wenn Texte da sind, dann gibt die in den Computer ein.
Ja.
Herr Steffenhagen, mich würde jetzt nochmal interessieren, wenn Sie schon so lange schreiben, fast 20 Jahre, wie hat sich Ihr Blick auf Ihr Leben dadurch verändert? Was hat es bewirkt, dieses Schreiben?
Es hat Ja, ich habe mir gesagt, warum schreibst du eigentlich? Also ich möchte nicht veröffentlichen, sondern ich möchte mit mir selber ins Reine kommen und meine, ich schreibe mal alles auf, weil es für mich so ein bisschen auch spannend war und ich nichts vergessen wollte. Mhm. Dabei kam ich dann natürlich auch an die Punkte, wo ich dann so ein bisschen also Probleme mit hatte. Meine Scheidung zum Beispiel oder aber auch die Erziehung von Kindern und die Probleme, die es da gibt, wenn man also mit den Kindern eine Auseinandersetzung hat. Also das habe ich dann auch verarbeitet. Aber gelesen hat es noch niemand. Mhm. Und mir hilft es, indem ich jetzt am Ende sage, okay, jetzt, ich bin mittlerweile 82 Jahre alt, dass ich sage, okay, jetzt habe ich alles niedergeschrieben, jetzt kannst du mal Ruhe geben. Also auch, weil Sie sagt, mit Inhaltsverzeichnis oder mit
der Gliederung, ja.
Gliederung. Mhm. Natürlich habe ich mir Gliederung geschafft, aber ich habe dann später, also ich habe etwa, also wenn Sie das wissen wollen, etwa 300 Seiten Text mittlerweile, Schreibmaschinen.
Ja, das ist gewaltig. Mhm. Ja.
Gewaltig, und da muss man immer mal so strukturieren. Ich habe es auch in Teile gegliedert, Teil 1, ja. Teil 2, Teil 3, Teil 4. Und habe dann bei den einzelnen Kapiteln mir dann immer die Inhaltsverzeichnisse versucht, also die Gliederung aufzustellen, auch jetzt im letzten Kapitel. Mein letztes Kapitel heißt Seniorenarbeit in einer Kirchengemeinde hier in Frankfurt, wo ich zum, als jetzt im Ruhestand auch noch aktiv war.
Ja.
Und da mache ich mir Gedanken vorher, schreibe ein paar Punkte auf. Und das Schöne ist bei mir, ich habe einen Blindenführhund.
Ja.
Und mit dem muss ich viermal am Tag Gassi gehen. Und bei diesen Spaziergängen, da strukturiere ich meine Texte.
Ja, ich habe gedacht, Sie erzählen dem Hund dann die Geschichten.
Nein, vielleicht. Ich war dabei unterwegs und kann dabei dann also, wie gesagt, meine Gedanken so ein bisschen auf das nächste Kapitel, auf den nächsten Abschnitt. Ja. Nicht über das Ganze weg, sondern immer nur die, was ist jetzt dran.
Ja. Herr Steffenhagen, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns da haben teilhaben lassen. Sie haben gesagt, um mit mir ins Reine zu kommen, Frau Altmann, vorhin sagte die Frau Pohlmann, ich habe es ins Reine geschrieben, so dieses ins Reine kommen mit sich, wenn man schreibt, das scheint ein großer Aspekt zu sein.
Ja, das ist so ein bisschen das Reine machen sozusagen in sich selbst, könnte man so im übertragenen Sinne sagen. Und das ist doch wunderbar, wenn man das auf diese Art und Weise machen kann.
Ja, es ist für mich eine sinnvolle Beschäftigung in der Freizeit.
Ja, unbedingt. Ich hätte noch eine ganz kurze Frage, Herr Steffenhagen. Haben Sie denn einen roten Faden in Ihrem Leben entdeckt?
Eigentlich, ich habe mal den Titel gesagt, ich bin auf der Normalspur, das war so ein Arbeitstitel.
Ja.
Aber langweilig war es nie.
Aha.
Wäre der rote Faden.
Aha, okay. Ein spannendes Leben.
Ja.
Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Steffenhagen, für Ihren Anruf. HR2 Kultur mit der Sendung Lebenswert. Cinematic, eine Komposition des belgischen Pianisten Eric Lenigny. HR2 ist hier, HR2 Kultur mit der Sendung Lebenswert, und es passt ganz gut, wenn wir uns auch an diesem Feiertag mit dem Leben in dieser Sendung befassen, vor allem mit dem Leben und dem Blick aufs Leben. Das Buch meines Lebens schreibe ich selbst, die eigene Geschichte erzählen, so heißt ein Buch von Dr. Petra Altmann, und sie ist heute auch zu Gast. Frau Altmann, den roten Faden haben wir schon entdeckt, so dieses mit sich ins Reine kommen über das Schreiben, also was das Schreiben bewirkt, haben ja uns mehrere Hörerinnen und Hörer jetzt auch schon beschrieben. Und beim Schreiben, denke ich, immer geht es auch nochmal so, einen Sinn in allem zu finden. Einerseits den roten Faden, aber auch den Sinn in allem zu finden.
So ist es,
oder?
Ja. Die Frage auch, warum ist mir das passiert und welchen Sinn machte das? Ja, und der Rückblick, der lässt den Sinn sehr, sehr oft erkennen, denn in der Situation selbst empfindet man das manchmal als sinnlos. Ja, und aber in der Gesamtschau erkennt man dann den Sinn oft. Insofern ist es sehr, sehr wertvoll.
Mhm. Herr Sohn hat uns angerufen und ich glaube, bei ihm geht es genau um dieses Thema. Grüße Sie, Herr Sohn.
Ja, schönen guten Abend, Frau Diebold. Guten Abend, Herr Dr. Altmann.
Grüße, Herr Sohn.
Also, ich habe vielleicht keine sehr positive Erinnerung an meine Kinder- und Jugendzeit. Ich übertreibe es nicht, es war so. Bei meinen Eltern gab es alles außer Mord. Ja. Mhm. Und das klingt jetzt vielleicht etwas übertrieben, aber es war wirklich so. Und mein Vater war Alkoholiker. Meine Mutter hat dann später angefangen zu trinken und ist dann mit diesem Hintergrund im Alter von 42 Jahren gestorben. Ja? Mhm. Und da war ich hatte vorher eine falsche Angabe gemacht, da war ich 20. Ja. Und meine Schwester war 14.
Ja.
Ja? Und das war also so, dass meine Schwester und ich faktisch auf unsere Eltern aufpassen mussten.
Mhm.
So. Also eine umgekehrte Rollenverteilung.
Ja.
Ja?
Mhm.
Und damals habe ich mich sehr oft gefragt, wo bist du, lieber Gott?
Mhm.
Ja? Erst recht, als dann meine Mutter im Alter von 42 Jahren starb.
Ja.
Und danach, lange danach, habe ich wieder zu Gott gefunden, habe dann selbst geheiratet, mhm, und dann starb meine Frau mit 49,
mhm,
an Lymphdrüsenkrebs, aber da war ich gefestigt.
Ja.
Da war ich so fest im Glauben drin. Ich bin heute 65 und ich habe das Gefühl, mein Leben läuft ja wirklich optimal.
Mhm. Also, Herr Sohn, das, was Sie beschreiben, ja, also die schrecklichen Ereignisse Ihrer Kindheit vor allem und dass man den Glauben an einen Gott verliert, das ist absolut nachvollziehbar und verständlich. Und das höre ich von manchen Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, auch immer wieder, dass man sich fragt in schlimmen Situationen, ja, wo ist denn hier überhaupt jemand? Ja, wenn es einen Gott gibt, warum passiert mir das überhaupt? Also dieser Zweifel ist ja absolut nachvollziehbar. Und ich möchte einfach auch Ihnen eine kleine Geschichte aus dem Leben von Viktor Frankl, dem Begründer der Logotherapie, erzählen. Der war Jude und ist ins KZ gekommen und hat, als er rauskam, erfahren, dass seine ganze Familie vernichtet wurde. Seine Ehefrau, sein Bruder, seine Eltern. Er war der einzige Überlebende seiner Familie. Und er hat gesagt, damals hat er diesen Spruch geprägt und hat darüber ein Buch geschrieben, trotzdem Ja zum Leben sagen. Also er hat eben so für sich entschieden, dass diese schlimmen Ereignisse, die er durchlebt hat, nicht bestimmend sein sollten für sein weiteres Leben, sondern dass er daraus die Erfahrung ziehen sollte, wie kann ich meine Quellen nutzen und wie kann ich mein Leben in Zukunft positiv gestalten, trotz allem, was mir passiert ist. Und so ein bisschen ähnlich klingt das bei Ihnen auch, dass Sie eben aus diesen schwierigen Situationen gestärkt herausgegangen sind, ja, wenn ich das richtig verstanden habe.
Mit Sicherheit, also ich meine mit Sicherheit. Ein ganz wichtiger Satz für mich ist der, wenn du zu sehr an der Vergangenheit hängen oder kleben bleibst, kannst du nie eine Zukunft haben.
Ja. Ja, so ist es, ja. Das nach vorn blicken, es ist, wir haben ja eben auch darüber gesprochen, dass es schon wichtig ist, auch mal zurückzublicken, aber nur der Blick zurück, der bringt uns nicht weiter, ja. Wenn wir weitergehen wollen, uns entwickeln wollen, auch etwas verarbeiten wollen, müssen wir nach vorne schauen. Und das haben Sie jetzt sehr gut geschildert anhand Ihrer eigenen Biografie.
Und Ihnen hat letztendlich, so wie ich es verstanden habe, Herr Sohn, hat Ihnen der Glaube dann geholfen, auch ja mit Ihren Erinnerungen umzugehen, oder?
Richtig, richtig, richtig. Also ich bin heute wieder in einer sehr guten Beziehung, ja.
Mhm.
Und das hätte ich nicht geschafft, wenn ich zum Beispiel ja rückblickend so sehr auf meine Frau schauen würde. Ja, also ich meine, sie wird nie aus meinem Leben verschwinden.
Ja.
Sie ist und bleibt Teil meines Lebens.
Mhm.
Aber deswegen habe ich auch das Recht, wieder neu mich zu verlieben, sage ich mal.
Mhm. Ja.
Mhm. Ja.
Mhm. Das heißt, Sie haben einen neuen Sinn im Leben gefunden. Das ist ja auch das, wovon Viktor Frankl immer gesprochen hat. Jeder Mensch braucht einen Sinn im Leben.
Richtig.
wenn ich alles als sinnlos empfinde oder auch als sinnlos das, was ich tue, was ich tun muss, dann verkümmert der Mensch. Ja? Und wenn man aber einen Sinn im Leben hat oder das, was man lebt oder wie man lebt, als sinnvoll empfindet, dann richtet das einen trotz allem, was man erlebt hat, auch wieder auf.
Das ist es. Und ich bin auch dafür sehr, sehr dankbar.
Herr Sohn, und wir sind Ihnen wirklich dankbar, dass Sie uns angerufen haben und uns teilhaben lassen an Ihrem Leben, an Ihren Erfahrungen und auch an diesem Sinn, den Sie gefunden haben und den Mut, den Sie auch daraus entwickelt haben. Herzlichen Dank und Ihnen
danke Ihnen.
Schönen
alles
Feiertag.
Gute.
Ja.
Danke.
Was Herr Sohn gesagt hat, fand ich jetzt gerade noch mal so ganz eindrucksvoll, Frau Dr. Altmann. Nämlich, dass die Erinnerung bleibt, dass ich die sozusagen bewahren kann jetzt ja. an eine Frau, die gestorben ist, aber trotzdem wieder nach vorne gucken kann, oder?
Unbedingt, ja. Und was auch wichtig war, dass er sagte, seine verstorbene Ehefrau ist natürlich Teil seines Lebens, aber dieser Tod der Ehefrau, der blockiert ihn jetzt nicht mehr. Vielleicht war das mal irgendwann der Fall, aber er kann nach vorne schauen und er ist durchaus offen und gestattet sich das auch wieder, sich zu verlieben. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr ermutigend.
Mhm. Das würden Sie sagen aus Ihrer Sicht, was kann dazu beitragen? Was kann vielleicht auch eine Ermutigung sein für Menschen, die uns jetzt zuhören und auch schlimme Erfahrungen gemacht haben?
Eben trotzdem, trotz dieser schlimmen Erfahrungen, das Gute auch zu sehen und dankbar dafür zu sein, was einem trotz allem an Gutem widerfahren ist. Das ist nicht immer einfach. Nee. Und Herr Sohn hat das ja auch geschildert und ich kenne viele solcher Fälle und kann das unbedingt nachvollziehen auch. Aber dass man eben irgendwann an einem bestimmten Zeitpunkt mal sagt, so, das war und das war schlimm, aber jetzt kommt etwas Neues und ich suche mir einen anderen Sinn im Leben. Und das erlebe ich auch immer wieder bei vielen Menschen, dass sie dann doch wieder etwas finden, eine Sache, der sie ihr Leben widmen können.
Vielen Dank, Dr. Petra Altmann, Autorin, Journalistin bei uns im Studio in HR2 Kultur in der Sendung Lebenswert. Und wir freuen uns immer noch und immer wieder, wenn Sie uns anrufen 069 155 6126. Wie geht es Ihnen mit dem roten Faden im Leben im Rückblick oder auch mit dem Sinn im Leben, den Sie vielleicht erst später entdeckt haben? Romanza Andaluza aus den spanischen Tänzen von Pablo de Sarasate in der Interpretation von Jill Shaham. Sie hören HR2 Kultur an Christi Himmelfahrt. Lebenswert heißt unsere Sendung Gespräche am Feiertag und wir reden auch übers Leben und unseren Blick darauf. Dr. Petra Altmann ist Autorin, Kommunikationswissenschaftlerin und Journalistin. Sie ist hier zu Gast und gern begrüßen wir auch Sie, die Hörerinnen und Hörer, als Gäste zum Gespräch am Telefon. 069 155 6126 ist unsere Nummer für Sie. Das Buch meines Lebens schreibe ich selbst, sagen Sie, Frau Altmann. Sie motivieren Menschen, ihre eigene Geschichte zu erinnern und sie auch aufzuschreiben. Ja. Wir hatten eben das schöne Bild, es ins Reine zu schreiben und auch dann ins Reine zu kommen und auch dadurch einen Sinn im Leben zu sehen oder auch einen roten Faden zu sehen. Alle Anrufer, die wir jetzt hatten, waren eher älter oder waren auch alt und haben auf ein langes Leben zurückgeguckt. Mhm. Aber es kann auch für Jüngere wichtig sein, oder?
Ja, unbedingt. Also ich habe hin und wieder in meinen Seminaren Teilnehmer, die sind unter 30 Jahre alt. Da würde man vielleicht sagen, so viel haben die ja noch nicht erlebt im Vergleich zu einer 80-jährigen Person. Aber die Anzahl der Jahre, die man gelebt hat, ist nicht entscheidend für das, was man in dem Leben erlebt hat. Es gibt also junge Leben, da gab es schon Höhen und Tiefen, die manch 80-Jähriger noch nicht erlebt hat. Und deshalb lohnt es sich, in Anführungszeichen, eigentlich in jeder Lebensphase zurückzublicken. Also es gibt eben junge Menschen, die vergleichbar mit dem Herrn Sohn, den wir eben am Telefon hatten, mit dem ersten Tag ihres Lebens in Schwierigkeiten sind. Und das setzt sich in der Kindheit und Jugend sofort so lange, bis sie dann irgendwann mal selbst in der Lage sind, ihr Leben zu gestalten. Und solche Menschen, jungen Menschen, die haben natürlich mit Mitte 20 bereits Krisen, Sinnkrisen erlebt, die sehr, sehr heftig sind. Und aus diesem Grunde ist es ganz wichtig, auch immer wieder mal in jungen Jahren den Rückblick Rückblick zu halten und zu schauen, warum ist mir das eigentlich passiert, was habe ich daraus gemacht und was kann ich daraus lernen für die Zukunft.
Was sind denn Anlässe, auch in jungen Jahren oder ein guter Zeitpunkt, sich dann hinzusetzen und genau das mal unter dieser Perspektive zu betrachten und zu sagen, ich schaue jetzt mal zurück auf mein Leben?
Ja, ich denke, das muss jeder oder er spürt auch jeder selbst. Ja, also oft ist der Anlass, dass die Menschen in irgendeiner Krise stecken und merken, sie kommen auf diesem Weg, auf dem sie sich gerade befinden, nicht weiter. Sie wollen eine Weggabelung und in eine andere Richtung gehen. Aber das ist nicht so einfach, eine neue Richtung zu finden. Also man kann sich nicht hinstellen und das Wunschkonzert anstellen und hoffen darauf, dass dann die gute Idee vom Himmel fällt, sondern das ist oft ein langer Weg und ein schwieriger Prozess. Aber das sind solche Phasen, in denen die Menschen auch sagen, so, also das war jetzt bisher, vielleicht war es einigermaßen gut, aber es ist jetzt eben nicht mehr gut für mich. Und was kann ich machen? Wie kann ich da was ändern? Und da ist es eben wichtig, dass man mal schaut, was habe ich denn eigentlich jetzt schon erreicht und wo bin ich, bis wohin bin ich gekommen und welche Kompetenzen konnte ich entwickeln? Das sind ja auch so Dinge, die man oft gar nicht so im Fokus hat. Wenn man so im Hamsterrad drin ist und seine Arbeit erledigt und alles, was so das Leben von einem abfordert, dann sieht man ja oft gar nicht, Mensch, was habe ich denn eigentlich schon alles erlebt und erreicht vor allem. Und wo habe ich jetzt besondere Kompetenzen, die ich auch in der Zukunft besser einsetzen könnte?
Das finde ich ein interessantes Bild. Ich sehe jemand an der Weggabelung stehen und muss eine Entscheidung treffen, sei es beruflich oder privat. Dann ist ja, der Blick geht ja wirklich nach vorne. Wo will ich hin? Links oder rechts oder doch den Mittelweg? Und Sie plädieren ja dafür, stehen zu bleiben und zurückzuschauen, oder?
Ja, erstmal schon. Ja, das finde ich ganz wichtig, statt vielleicht einfach zu sagen, okay, ich habe immer den Mittelweg gewählt, jetzt gehe ich einfach mal rechts rüber. Gut, solche spontane Entscheidungen können manchmal auch gut sein. Aber wenn es um wesentliche Dinge im Leben geht, ja, um bedeutsame Entwicklungen, dann ist es schon wichtig, stehen zu bleiben, sich auch mal die Zeit zu gönnen und zurückzublicken und zu sagen, was war bisher und warum bin ich jetzt vielleicht nicht mehr zufrieden? Aber was könnte ich machen? Wo sind meine Stärken und wo will ich hin? Ja, lässt sich das vielleicht kombinieren, mein Wunschziel mit dem, was ich an Kompetenzen mitbringe? Insofern ist der Rückblick in der Situation erstmal wichtig und dann natürlich sollte man einen Weg wählen, ja. Vielleicht verirrt man sich erstmal, auch das gehört zum Leben, dass man eben nicht immer gleich den richtigen Pfad findet, aber auch wenn man irgendwo verloren geht und man dann irgendwo auf irgendeine Weise wieder zurückfindet, hat man auch was gelernt. Ja.
Also so dieser Rückblick, so wie Sie es beschreiben, mit den die Erfahrungen, die man gemacht hat, den Enttäuschungen, die man hingenommen hat, den Erfolgen, die man vielleicht gefeiert hat, den Kompetenzen, die man erworben hat, ist dann eine Basis oder wie so eine Startrampe eigentlich auch für die Zukunft und fürs weitere Leben, oder?
Absolut, absolut. Aber wie schon gesagt, nicht immer ist man sich dessen bewusst, ja, welche Kompetenzen habe ich. Einige sind einem klar vor Augen, aber andere vielleicht eben nicht. Und da kann man durchaus mal sammeln, ja, und sehen, ja, das ergibt doch ein Bild und so bin ich und das kann ich und daraus könnte ich auch was Neues entwickeln.
Wenn man so zurückblickt, kann man das ja alleine für sich machen. So habe ich das jetzt auch bei unseren Hörerinnen und Hörern zum Teil erlebt. Aber man kann es natürlich auch mit anderen machen. Was macht den Unterschied oder was bringt was? Wann ist was besser?
Also wenn man Menschen hat, denen man vertrauen kann, dann ist eigentlich der Rückblick gemeinsam mit jemandem sehr, sehr wertvoll. Also man kann vielleicht erstmal selbst eine Bilanz ziehen und einen Rückblick wagen, aber es ist immer sehr bereichernd, wenn jemand anderes, eine wohlwollende Person, auch mit einem noch Teil hat an dem Leben, was bisher gelebt wurde. Denn diese Person hat ganz andere Lebenserfahrungen und sieht Dinge, die man selbst vielleicht gar nicht erkennt. Das merke ich immer wieder in meinen Seminaren, wenn wir also so Lebensläufe besprechen, dass Teilnehmer, die die betreffende Person das erste Mal sehen, dass die sagen, Mensch, da war doch das und da hast du doch da was Tolles erreicht aus dieser Krisensituation? Hast du dich rausgearbeitet? Das eröffnet neue Perspektiven. Insofern ist das sehr, sehr wertvoll.
Und vielleicht auch so einen roten Faden. Kann das helfen, wenn man sich mit anderen austauscht, diesen roten Faden zu sehen, zu finden?
Ich hatte neulich eine Dame in einem Seminar, die sagte, ich habe keinen roten Faden im Leben. Und dann haben wir uns das Leben mal gemeinsam angeschaut und wir haben sofort den roten Faden erkannt, den sie nicht gesehen hat. Ja. Aber das ist eben der Blick von außen. Da kann man ganz tolle Schätze ausgraben.
Und hat sie diesem roten Faden zugestimmt? Ja, hat sie ihn dann auch gesehen?
Sie war absolut überrascht, dass es den gab, aber sie hat es dann auch akzeptiert. Ja.
Also man kann im Rückblick vielleicht auch eher mit anderen nochmal Zusammenhänge erkennen, die man vorher selber nicht gesehen hat.
Ja, genau. Ja. Mhm. Also insofern empfehle ich das auch, dass man Menschen, denen man vertrauen kann, dass man mit denen vielleicht in einer gewissen Phase auch mal zusammenarbeitet. Oder auch Texte, wenn wir jetzt wieder aufs Schreiben kommen, dass man auch Texte, die man geschrieben hat, einfach mal vorliest. Oder auch, dass man, bevor man das Schreiben beginnt, anderen erzählt, was man niederschreiben möchte. Denn man selbst weiß ja, man hat das Erlebnis im Kopf und der andere muss es aber auch verstehen und der wird Nachfragen stellen, die einen vielleicht auf eine ganz andere Fährte bringen.
Der Rückblick aufs eigene Leben, egal ob schreibend oder sprechend oder auch für sich alleine, ist eine Ressource für die Zukunft, weil man was aus dem Leben lernen kann, weil man Zusammenhänge entdecken kann, weil man vielleicht einen roten Faden sieht oder auch einen Sinn entdeckt, den man in der Situation selber nicht entdecken kann. Ja. Das ist unser Thema heute hier in HR2 Kultur in der Sendung Lebenswert. Was haben Sie aus dem Leben gelernt? Welchen Sinn haben Sie gesehen, gerade so im Rückblick? Oder welchen roten Faden haben Sie vielleicht entdeckt, den Sie währenddessen gar nicht sehen konnten? Das Leben und der eigene Blick darauf, das ist unser Thema heute in HR2 Kultur am Feiertag in der Sendung Lebenswert. Ich spreche hier mit Dr. Petra Altmann. Sie ist Autorin und auch Logotherapeutin und wir wiederum sprechen mit Ihnen. Erinnern Sie sich gerne zurück an Ihr Leben oder vertreten Sie eher, lass mal Vergangenes begraben und vergessen sein? Was hilft Ihnen auch bei der Rückschau aufs eigene Leben? Und wo haben Sie Anregungen bekommen, Situationen aus Ihrem Leben vielleicht nochmal ganz anders zu sehen oder zu bewerten? Und Herr Schmidt hat uns angerufen. Herr Schmidt, Sie haben doch mal eine ganz besondere Methode entwickelt, aufs Leben zurückzuschauen. Sie schreiben Leserbriefe.
Ja, also vielleicht nur vorgeschaltet. Natürlich habe ich auch eine Lebensbiografie, die noch so ein bisschen altväterlich ist. Studium Generale zwischen allen möglichen Wissenschaften mit Schwerpunkt Soziologie, Adorno, Horkheimer und so weiter und Paris und dann Entwicklungshilfe und dann bin ich im Bankgeschäft gelandet. Mhm. Also etwas, ein Cocktail, wenn man so will. Mhm. Und dann habe ich auch zum Ende meiner Berufszeit, die bis 63 ging, auch Zukunftsforschung gemacht. Die gab es damals noch nicht. Das war ein großes deutsches Finanzhaus, vielleicht das größte. Und da wollte man sowas aufbauen. Und das war eine spannende Aufgabe, weil jeder blickt gerne in die Zukunft, aber das wissen wir alle, das ist Nostradamus gibt's nicht, weder im positiven noch im negativen Sinne. Es ist was unterwegs, die Zukunft wird gestaltet und was einzelne Menschen und Bewusstseine denken und wie sie handeln, das kann man schlecht voraussagen. Ich habe festgestellt, dass von den Bürgern hier in unserer mittlerweile anerkannten Demokratie weltweit Teilhabe, so heißt das so schön, erwartet wird. Und die Teilhabe muss sich ja irgendwie ausdrücken, in Ehrenämtern, in karitativer Hinsicht.
Und Sie machen sie in Leserbriefen, Herr Schmidt?
Oder in Leserbriefen. Mhm. Denn damit erzeugt man nach Jürgen Habermas ein bisschen Öffentlichkeit.
Mhm. Und hilft Ihnen das aber auch bei der Bearbeitung oder bei der Rückschau aufs eigene Leben? Das ist ja unser Thema heute.
Es ist eine nachträgliche Strukturierung. Also vor allem hilft es natürlich, mit der Zukunft besser zurechtzukommen. Also wenn es reicht ja nicht so auszusagen, wir sind jetzt von Wutbürgern oder von abgehängten Menschen oder Alleingelassenen umgeben. Das ist ja alles zu wenig, das sind ja alles nur rhetorische Floskeln. Und es reicht auch nicht aus zu sagen, die Eliten versagen. Ich werde verrückt, wenn ständig von sehr kompetenten Journalisten dieser Begriff in dieser albernen Umfänglichkeit benutzt wird. Nicht wahr? Mhm.
Herr Schmidt, ich würde aber doch nochmal gern auf die Leserbriefe und auf den Rückblick sozusagen aufs eigene Leben zurückkommen, inwiefern Ihnen diese Leserbriefe oder wem diese Leserbriefe so eine Rückschau ermöglichen.
Ja, also mein erster Leserbrief war noch in den Frühzeiten der Apartheid in der FAZ gegen die Apartheid und dann haben mich also hohe Politiker in Bonn bös angeschrieben. Ich hätte keine Ahnung, das sei alles vernünftig, was in Südafrika geschehe und Rassen seien nun mal unterschiedlich. Das war etwa 1964.
Herr Schmidt, darf ich mich mal einschalten? Grüß Sie.
Ja.
Ich hätte gerne gewusst, was diese Leserbriefe mit Ihrer eigenen Biografie zu tun haben. Also das, was Sie jetzt geäußert haben, waren ja eigentlich eher politische Äußerungen. Aber wir sprechen ja hier über Biografiearbeit und den Rückblick auf das eigene Leben. Haben Ihre Leserbriefe auch damit etwas zu tun oder äußern Sie sich darin zu aktuellen politischen Situationen?
Also das wäre jetzt nicht fair, wenn ich Ihre Annahme so wegwischen würde. Natürlich ist der Fokus darauf, dass für mich ungereimte und nicht durchdachte Problemzusammenhänge aufgedröselt werden müssen, damit sie der normale Bürger nachvollziehen kann. Aber es hat natürlich mit meinem persönlichen Leben zu tun. Ich habe Dinge erlebt als Arbeitnehmer oder als Führungskraft, die kann ich hier nicht und will ich auch gar nicht ausbreiten, wo man sich fragt, ob wir überhaupt in einem sinnvollen System leben. Also wenn man zum Beispiel, wenn einem die Meinung verboten wird und man mit Geld korrumpiert wird, um das Maul zu halten.
Das heißt also, Ihre Lebenserfahrung versuchen Sie in Form dieser Leserbriefe an andere weiterzugeben.
So. Ja. Ohne das jetzt, sagen wir mal, als Schmalz oder zu penetrant auszubreiten. Ich schreibe ja nicht dann über mich, aber ich versuche eben die Verantwortlichkeit für ein gelingendes Leben herauszustellen. Mhm.
Vielen Dank, Herr Schmidt, für Ihren Anruf und Ihnen noch einen schönen Feiertag und noch viele erfolgreiche Leserbriefe, die gesammelt wahrscheinlich dann auch einen guten Rückblick auf Ihr eigenes politisches Leben auch geben. Ja. Dankeschön, Herr Schmidt.
Vielen Danke, Dank. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Frau Altmann, ich denke ja immer, was passiert ist, ist passiert. Das ist das Leben. Sie haben schon beschrieben, wie auch bei jungen Menschen wirklich ganz, ganz schwere Schicksale. Oder wir haben es ja jetzt hier auch in der Sendung gehört. Aber so im Rückblick liegt es ja dann doch in unserer Hand. Also was passiert ist, liegt nicht mehr in unserer Hand. Aber im Rückblick liegt es ja doch in unserer Hand, es nochmal anders anzuschauen, oder? Da vielleicht auch Chancen drin zu sehen oder was Positives drin zu sehen.
Ja, wir können es eben anders einordnen. Ja, ich habe auch einen Seminartyp, den ich regelmäßig veranstalte, der heißt, was in meinem Leben gelungen ist. Der positive Blick auf das eigene Leben ist ganz, ganz wichtig, damit man auch Frieden schließen kann und positiv mit Kraft in die Zukunft gehen kann. Im Rückblick kann man Dinge einfach besser einordnen, auch gravierende Dinge relativieren sich unter Umständen, wenn man sieht, ja, das war schlimm, aber es ist mir so viel Positives widerfahren, dass diese eine Sache vielleicht gar nicht mehr so bedeutsam ist. Was man daraus schließen kann oder was sich daraus ergibt, ist eigentlich in der Regel, dass man sehr dankbar ist. Und das merke ich bei den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, dass doch eigentlich alle sagen, ja, es war manchmal schwierig und manchmal dachte ich, es geht nicht mehr so weiter, aber ich bin dankbar für das, was mir geschenkt wurde. Und das, finde ich, ist doch eigentlich das Schönste, was man sagen kann, wenn man zurückblickt auf das eigene Leben.
Jetzt höre ich schon die Leute, die sagen, ah ja, da hat sie wieder die rosarote Brille auf.
Nein, darum geht es überhaupt nicht. Es geht auch nicht darum, schwarze Stellen auszuradieren, sondern es geht darum, die schwarzen Stellen nicht so groß werden zu lassen, dass man das Rosarote nicht mehr sieht. Darum geht es. Es geht nicht um eine Geschichtsklitterung oder eine Beschönigung. Es gibt ja manchmal auch Biografien von prominenten Persönlichkeiten, da hat man das Gefühl, es ist nur top gelaufen im Leben dieser Menschen. Und wir alle wissen, so ist es nicht. Ja, kein Leben ist so. Aber es sollte eben auch nicht andersherum sein, dass man eben dem Negativen die Überhand lässt, sondern man sollte durchaus auch positiv das Ganze bewerten und sich auch mal auf die Schulter klopfen und sagen, so schlecht habe ich das nicht gemacht.
Kann man denn sagen, dass man aus jedem negativen Ereignis, aus jeder negativen Erfahrung tatsächlich auch was Positives ziehen kann oder was lernen kann?
Ja, man sieht es vielleicht nicht sofort. Manchmal braucht man Jahre, um das zu erkennen. Eigentlich, ich würde es bejahen, ja, dass zumindest, sagen wir mal, dass man Stärken entwickeln konnte, um diese Situation zu bewältigen. Dass diese Stärken einem dann auch sonst im Leben weitergeholfen haben. Beispielsweise, ja. Mhm. Das ist ein Beispiel. Mhm. Insofern kann auch eine negative Situation einfach Positives hervorbringen.
Mhm. Also das heißt, anders aufs Leben schauen und sich dann auch aussöhnen vielleicht mit dem, was schwer war.
Unbedingt, ja. Mhm. Das hatte ich ja auch eingangs schon mal gesagt. Es geht ja da vielfach auch um die Versöhnung mit gewissen Lebensphasen. Das kann eben gelingen, indem man auch Dinge zu Papier bringt und sagt, ja, es war eben schwierig, aber im Endeffekt war es doch eine runde Sache, das Leben, das ich bisher geführt habe. Und das haben wir ja auch bei den Hörern jetzt festgestellt, die uns angerufen haben, dass eigentlich ein versöhnlicher Blick zurück immer der Fall war.
Und in diesem Sinne ist auch zu verstehen, das Buch meines Lebens schreibe ich selbst, die Geschichte des eigenen Lebens aufschreiben.
Genau.
Vielen Dank. 2 Stunden lebenswert sind fast um ganz schnell vergangen im Gespräch mit Dr. Petra Altmann und mit Ihnen, den Hörerinnen und Hörern von HR2 Kultur. Frau Altmann, zum Schluss noch mal ein kleines und klares Plädoyer zum Schauen Sie zurück. Warum lohnt es sich? Was können wir dabei gewinnen?
Ja, erstmal möchte ich sagen, zu verlieren gibt es nichts. Es gibt nur etwas zu gewinnen. Insofern kann ich also nur jeden ermuntern, der diese Idee schon immer mit sich herumgetragen hat. Fangen Sie an. Wenn Sie keinerlei Erfahrung haben, dann sollten Sie ein Seminar besuchen und sich anleiten lassen, zumindest für die ersten Texte, die Sie schreiben. Es ist für Sie auch ein Zeichen, dass Sie sich wichtig nehmen, das, was Sie erlebt haben, dass Sie sich als Persönlichkeit, so wie Sie heute sind, und alle Dinge, die Sie erlebt haben, wichtig nehmen, dass Sie sich selbst wertschätzen. Und das gehört auch zu einem achtsamen Umgang mit sich selbst.
Verändert es die Selbstwahrnehmung, wenn man so aufs Leben und auf sich guckt und sich wichtig nimmt?
Durchaus, das kann durchaus der Fall sein, ja, bei Menschen, die vielleicht bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht so tief nachgedacht haben über ihr eigenes Leben, kann das durchaus dazu führen, dass man die Selbstwahrnehmung modifiziert. Zumal, wenn man Rückmeldungen von anderen Teilnehmern bei Seminaren bekommt, ja, die einen auf Dinge hinweisen, die man so gar nicht gesehen hat. Und das ist sehr, sehr aufbauend auch für viele. Und dann finde ich, soll man sich auch dessen bewusst sein, dass dies keine Pflichtübung ist, ja, sondern es ist eine Zeit des Schreiben und des Betrachten des eigenen Lebens ist eine Zeit, die man sich selbst schenkt. Das ist ein Geschenk. Wenn man das als Pflichtübung ansieht und denkt, mein Gott, jetzt habe ich schon so viel zu tun und jetzt muss ich mich auch noch hinsetzen und muss also noch über mein Leben schreiben, dann bringt es nichts, ja. Dann geht man also mit Widerwillen daran. Man muss es positiv sehen das ist ein guter Start, wenn man sieht, das ist Zeit, die ich mir selbst gönne und mir ist es so wichtig, dass ich einfach diese Zeit investiere.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Altmann.
Ich danke Ihnen.
Der Blick zurück, er lohnt sich. Vielen Dank an Sie, Frau Altmann, dass Sie heute aus München zu uns gekommen sind. Und vielen Dank auch an Sie, die Hörerinnen und Hörer von HR2, dass Sie unsere Sendung so lebendig mitgestaltet haben. Vielen Dank auch an Utz Tim in der Regie, der Ihre Anrufe entgegengenommen hat. Und ich möchte nochmal die Homepage von Frau Altmann nennen, falls Sie Interesse haben an Seminaren. dr-petra-altmann. Ja, das war's in HR2 Kultur lebenswert für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feiertag und wenn Sie denn eines haben, ein genussvolles langes Wochenende. Es wird richtig sommerlich heiß. Mein Name ist Petra Diewoldt. Machen Sie es gut. Musik